Der Franke und Bornberg Podcast 3F+. Herzlich willkommen. Ich bin Michael Franke und begrüße Sie zu unserem Podcast 3F+, dem Podcast für Versicherungen, Finanzen und Nachhaltigkeit.
Hallo Katrin. Hallo Michael.
Hallo Martin.
Hallo Martin.
Unser heutiger Podcast zum Thema Altersvorsorge hat den Untertitel Zeit zum Handeln, aber wie? Da frage ich mich jetzt natürlich, warum ist denn Zeit zu handeln?
Zeit zu handeln ist immer und auch schon immer gewesen. Die private Altersvorsorge war immer schon wichtig. Nur jetzt ist die Zeit deshalb so brenzlig, weil eben die geburtenstarken Jahrgänge in die Rente gehen und die gesetzliche Rentenversicherung ist ein Umlageverfahren. Das heißt, dass die junge Generation, die jetzt arbeitet, Rentenversicherungsbeiträge zahlt und mit diesen Rentenversicherungsbeiträgen wird halt die gesetzliche Rentenversicherung finanziert. Mhm. Wenn jetzt aber mehr Menschen in Rente gehen, als Menschen Beiträge zahlen, wird es eng. Das heißt, wir müssen handeln und vor allen Dingen muss die junge Generation handeln, denn es kommen immer weniger Beitragszahler nach, sodass eben die Finanzierung der Rente deutlich schwieriger wird.
Mhm. Und was hinzukommt, ist eben, dass jetzt erneut und deshalb auch aktuell die Zeit bedeutsam, eben erneut wieder die Rentenpolitik nicht reformiert wurde in der Form, wie es notwendig wäre. Das heißt, auch jetzt sind wieder Beschlüsse gefallen, in Parteiprogrammen festgelegt worden, dass man sagt, wir schreiben ein Rentenniveau fest, also für die nochmal geburtenstarken Jahrgänge, ne, wo ohnehin jetzt schon weniger Menschen da sind, diese Rente finanzieren sollen. Und das Renteneintrittsalter wurde auch nicht verändert. Das war ja auch eine Diskussion, dass man sagt, man muss länger arbeiten. Aber das ist geblieben. Und man hat sogar noch neue Leistungen, wie Mütterrente beispielsweise, der gesetzlichen Rentenversicherung quasi auferlegt, dass sie auch noch finanziert werden müssen. Und das heißt, wir haben eine Verlagerung der Finanzierung solcher Leistungen ja in die Zukunft. Das ist ja dieses Prinzip des Umlageverfahrens. Nur was die Zukunft angeht, wissen wir jetzt schon, und das ist jetzt nicht neu, dass eben die Zahl der Einzahler ein bisschen zu gering ist.
Ist die Entwicklung, die es da jetzt gibt, überraschend oder wäre die vorherzusehen gewesen?
Ja, ich glaube, es ist ganz hilfreich, wenn man zumindest mal ganz kurz einen Rückblick macht, wie ist eigentlich dieses System der gesetzlichen Rentenversicherung entstanden. Die Ursprungsidee war nämlich eigentlich ganz clever. Und die ist 1889 unter Otto von Bismarck schon etabliert worden. Und das war eine staatlich organisierte Kapitaldeckung. Also kein Umlageverfahren, sondern eben tatsächlich ein Deckungsstock, wo Kapital angesammelt wurde. Und drei Parteien haben dort eingezahlt. Das war neu, Arbeitgeber, Arbeitnehmer und der Staat. Das Ganze wurde dann ab Alter 70 fällig, ein individueller Anspruch auf Rentenleistungen und das aus einem bestehenden Kapitalstock. Also so weit, so gut. Wir haben ja viel Diskussion aktuell zum Thema, muss man nicht Kapitaldeckung haben, was eigentlich keine Frage ist. Aber wie das immer so ist, wenn da Geldtöpfe entstehen, auf die Politik Zugriff hat, dann kann schnell was passieren, nämlich, dass man Gründe findet, warum man dringend daran muss. Und diese Gründe wurden zweimal gefunden. Man kann sich leicht vorstellen, das waren Begründungen, wie das eben Kriege anstanden. Also hat man diese Kasse geplündert, die eigentlich für die Altersvorsorge da war. Und insofern gab es Überlegungen, wie man das neu aufsetzen kann. Und die große Rentenreform war dann 1957 unter Konrad Adenauer. Und dort ist das heutige System geboren. Das heißt, dieses Umlageverfahren ist eingeführt worden. Man hat das im Marketing-Sprech, im politischen Marketing-Sprech so als Generationenvertrag bezeichnet. Nur, dass man natürlich nicht festschreiben kann, wie viele Menschen in einer Generation dann so drin sind.
Ja.
Der kleine Nachteil. Und dieser Schritt schien auch erstmal logisch zu sein. Zum einen, auch wenn es ein bisschen zynisch ist, keine Kasse, keine Plünderung. Das heißt also, wenn man kein Geld zur Seite legt für später, dann kann das auch keiner darauf zugreifen. Das ist beim Umlageverfahren ja eben gerade nicht so, dass man dort einen Kapitalstock aufbaut. Und zu der Zeit gab es eben auch viele Arbeitnehmer und weniger Rentner.
Ja, der Hauptgrund war der, dass die Kasse leer war, aber Rentner schon da waren. Das heißt, man brauchte sofort Geld. Und man musste sofort Rentenzahlungen leisten und das war eben der Grund, warum man eben das Umlageverfahren eingeführt hat, weil man da eben direkt das Geld, was reinkommt, auch gleich auszahlen konnte. Und beim Deckungsstock oder beim Kapitalstock muss halt erst eine gewisse Zeit verstreichen, bis halt ein Kapital angespart ist.
Genau, die Diskussion, die wir heute auch wieder haben, aber die auch ein Grundprinzip der privaten Altersvorsorge schon immer war, eben etwas zur Seite zu legen, was dann auch für einen arbeitet. Ja, damit sind wir wieder bei dem Thema der Alterspyramide, die hatten wir gerade schon, zu der Zeit passte das noch. Und die Frage war ja, ab wann war eigentlich erkennbar, dass das System vielleicht nicht so stabil ist, wie es zunächst mal so schön ist, ja klingt. Aber das war im Grunde gar keine späte Erkenntnis, sondern schon in 1957, also in diesem Verfahren und dieser politischen Diskussion um das Verfahren, hat Ludwig Erhard die ganzen Schwachstellen aufgezählt. Also die waren damals schon bekannt und auch genau, dass es eben einen Knick geben wird und dass diese Pyramide eben nicht mehr so bleiben wird, dass eben viele Erwerbstätige wenigen Rentnern gegenüberstehen, was ja heute tatsächlich fast umgedreht ist oder zumindest in Kürze soweit sein wird. Und insofern kann man sagen, das System, wie es sich entwickelt hat, war jetzt nicht überraschend. Das Einzige, was halt ausgeblieben ist, dass man es wirklich ernsthaft renoviert hätte.
Also okay, es ist jetzt schon klar, dass man damit anfangen sollte, Altersvorsorge zu betreiben. Die Frage ist nur, wie? Mit welchen Mitteln? Was gibt's da?
Ja, also zum einen, klar, man sollte jetzt loslegen, weil wir sind im Prinzip in der Situation, wie wir sie zur Einführung der gesetzlichen Rentenversicherung hatten. Die Rentenversicherung ist eingeführt als Zuschuss zum Alter. Und so sollte man das jetzt auch wieder sehen. Das heißt, die gesetzliche Rentenversicherung kann keine Vollversorgung mehr sein und ich darf sie nicht als Vollversorgung einrechnen, sondern als einen Teil meiner Einkünfte im Alter und der andere Teil muss halt die private Altersvorsorge sein.
Und da, wenn man jetzt konkret loslegen will, da wir uns ja in Deutschland befinden, ist es klar, dass es nicht ganz so schnell und einfach geht. Wir lieben ja doch die Komplexität, also legen wir los. Man muss sich mit drei Themen beschäftigen. Das ist einmal die steuerliche Komponente, da gibt es verschiedene steuerliche Konzepte, auch Schichten, Altersvorsorge Schichten genannt. Da gehen wir gleich drauf ein. Und nach den Schichten kommt die Frage, wenn ich das weiß, wo ich dahin will, welche Anlagekonzepte, also wie soll mein Geld eigentlich für mich arbeiten, in welcher Art von Konzept. Und der dritte Punkt, mit dem man sich beschäftigen muss, ist dann eben, welche Produktqualität wünsche ich mir eigentlich? Was soll ein solcher Vertrag, ein Altersvorsorgevertrag für mich beinhalten an konkreten Leistungen?
Ja, dann fangen wir doch mit den Schichten an, Michael.
Die Schichten, ja. Es ging neben der bisherigen System 2002 los, dass damals von Walter Riester eine Riester-Rente eingeführt wurde. Und das sollte schon ein Teil einer Rentenreform sein. Und man sagt, wir stärken wieder die private Säule mehr. Und deshalb hat die Riester-Rente auch Komponenten, die Förderung vom Staat beinhaltet. Das war natürlich nicht alles. Neben der Riester-Rente kam dann noch die Basis- oder Rürup-Rente hinzu im Jahre 2005. Und das, was zuvor im Jahre 2002 eingeführt wurde, die Riester-Rente, hat man als Schicht 2 bezeichnet. Und die Schicht 3 ist das, was es schon am längsten gibt, nämlich die klassische private Altersvorsorge, die sich steuerlich auch abgrenzt. Aber da kommen wir jetzt nochmal drauf zu. Das heißt, wir haben ein dreizügiges System und man muss jetzt herausfinden, was ist eigentlich für einen am besten geeignet. Und um mal einen Grobüberblick zu geben, kann man festhalten, die Schicht 1 hat einen hohen Sonderausgabenabzug. Das heißt, ich kann relativ viel, nämlich für als Single über 27.500 Euro rund steuerlich absetzen in der Ansparphase. Und dann habe ich in der Verrentungsphase allerdings die Versteuerung in voller Höhe, eine Rentenversteuerung. Die Schicht 2 ist sicherlich ein Thema, was vor allen Dingen interessant ist, wenn man Kinder hat, weil da gibt es sogenannte Zulagen, Riester-Zulagen, das heißt direkt Geld in den Vertrag hinein. Man kann das aber auch abwägen mit Steuervorteilen, aber am besten wirkt das Produkt eben, wenn man Kinder hat, weil dann die Zulagen entsprechend hoch sind. Auch da ist dann die Versteuerung praktisch nachgelagert in der Verrentungsphase. Und bei der dritten Schicht der Privatrente, dort haben wir tatsächlich keine Absetzbarkeit der Beiträge, die zahlt man also schon aus dem Netto. Aber dafür hat man in der Verrentungsphase nur die sogenannte Ertragsanteilbesteuerung. um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, ab wenn man mit Alter 67 sich das verrenten lässt, dann ist der Ertragsanteil der Rente nur 17%, die ich dann versteuern muss. Also hier nachgelagert in der Verrentungsphase Vorteile, aber vorne, das heißt steuerliche oder Zulagenförderung gibt es dann in der Ansparphase nicht. Dafür aber etwas mehr Flexibilität im Vertragskonzept, aber da kommen wir gleich ja noch dazu.
Ja, das waren ja die steuerlichen Betrachtungen. Was gibt es denn für Anlagekonzepte?
Also wenn ich jetzt weiß, in welcher Schicht bewege ich mich, dann muss ich natürlich mir überlegen, wie soll die Kapitalanlage gestaltet werden. Und um sich den Anlagekonzeptmöglichkeiten zu nähern, würde ich gerne nochmal 25 Jahre zurückspringen. Vor 25 Jahren haben wir das erste Rating in der Altersvorsorge in den Markt gebracht. Mhm. Das waren damals die fondsgebundenen Versicherungen. Warum fondsgebundene Versicherung? Es gab eine Schwarz-Weiß-Welt. Es gab einmal die Möglichkeit, seinen Sparbeitrag beim Versicherer in der sogenannten Lebensversicherung oder Rentenversicherung klassisch anzulegen. Dann wurde das Geld vom Versicherer verwaltet im sogenannten Sicherungsvermögen. Der Versicherer hat dafür Anlagevorschriften und ist da auch sehr stark reglementiert in den Möglichkeiten, die er hat. Die andere Welt, das war die Welt der fondsgebundenen Versicherung. Hier gab es den Versicherungsmantel und innerhalb des Versicherungsmantels wurde das Geld jetzt nicht vom Versicherer verwaltet oder angelegt, sondern der Sparbeitrag des Kunden wurde direkt in Fonds investiert, sodass der Sparbeitrag in der Wertentwicklung der Fonds oder an der Wertentwicklung der Fonds teilgenommen hat und sich entwickelt hat, wie halt die Fonds. Und aus dieser Schwarz-Weiß, also aus dieser Welt Geld beim Versicherer oder Welt Geld in den Fonds, hat sich eine Mischwelt über die Jahre entwickelt. Mhm. Das heißt, es hat angefangen damit, dass man zuerst den Beitrag beim Versicherer verwaltet lassen hat. Und wenn die Überschüsse erwirtschaftet worden sind, dann wurden diese Überschüsse genommen und wurden dann in Fonds investiert. Das heißt, wie so ein Entnahmeplan. Also man hat die Überschüsse nicht beim Versicherer stehen lassen, sondern hat sie in Fonds investiert. Und jetzt ist parallel noch eine Entwicklung gestartet. Das hast du ja vielleicht auch mitgekriegt, Martin. Mhm. Die Märkte haben sich verändert. Wir haben ja weniger Zinsen bekommen über die Jahre auf unser
2008 eigentlich, oder?
Ja, genau. Also und dann sind wir auch in eine Niedrigzinsphase gekommen und das ging in der Versicherungswelt bis zu einem Rechnungszins, der halt kein Rechnungszins mehr war oder kein spürbarer Rechnungszins mehr.
0,25%.
Also nicht mehr spürbar. Und dadurch sind die Versicherer gezwungen worden, andere Möglichkeiten zu finden, wie man Garantien darstellt, weil auf der einen Seite gab es eben keinen Zins mehr, also es war schwerer, aber und die Anlagemöglichkeiten für Sicherungsvermögen sind stark reglementiert. Und auf der anderen Seite hat man natürlich in Fonds eine bessere Rendite erwirtschaften können. Und so wurde halt aus diesem Sparen in der Überschüsse in Fonds gab es dann halt immer mehr Mixmodelle. Mixmodelle, dass dann verschiedene Töpfe aufgemacht worden sind. Ein Topf Sicherungsvermögen, ein Topf waren dann diese freien Fonds und dazwischen gab es noch ganz viele oder gibt es heute recht viele Mixmodelle vom Garantiefonds über Indexpartizipation von Fonds, Anlagestrategien, also ein recht breites Spektrum, in dem sich der Versicherte bewegen kann.
Was vielleicht nochmal ganz spannend ist, wenn wir die Rückblende gerade gemacht haben, dass wir vor 25 Jahren das erste Rating veröffentlicht haben. Eigentlich war da eine Stimmung, die man jetzt ganz gut gebrauchen könnte, also eine Aufbruchstimmung. Weil es gab den neuen Markt auf der Aktienseite und in Deutschland beschäftigt man sich das erste Mal so richtig mit dem Thema Aktien. Da gab es eine Volksaktie, das war die Telekom. Und man hatte so eine Aufbruchstimmung, gesagt, ja, auch wir können Aktien. Das ist ja in anderen Ländern schon länger Tradition und eben in Deutschland nicht so sehr. Und diese Stimmung war wirklich spannend und hat uns jetzt aber auch gereizt, dort mit dem Rating zu starten, denn die Produkte waren schwer vergleichbar, die es damals gab, weil es keine transparenten Übersichten gab. Vieles war auch gar nicht festgeschrieben in Versicherungsbedingungen. Und wir konnten eher feststellen, dass vielleicht ein bisschen im Verkauf übertrieben wurde. Also wer sich da noch zurückerinnert, da hat man dann damals gesagt, naja, fondgebunden, da kann man immer drauf zugreifen, auf die Verträge, auf das Guthaben. Also ist das ja ein Sparbuch mit 8%, weil 8% Wertentwicklung hat man damals ganz locker über den Tisch gebracht. Mhm. Also es war auch eine Zeit, wo ganz gute Renditen zu erwirtschaften waren.
Haben heutige ETFs nicht eigentlich auch so Renditen? Die sagen ja um so 8%.
Nein.
In der Werbung?
In der Werbung schon, aber der ETF orientiert sich ja immer an einem Index. Und der ETF, man sagt halt, der ETF ist etwas sicherer, also er ist nicht so volatil. Er geht eher in der Volatilität mit den Indizes mit. Und dadurch hat er auch nicht diesen hohen Ausschlag. Mhm. Und man hat eben sowohl eine Begrenzung nach oben als auch nach unten. Das ist eher so Theorie.
In welchem Rahmen bewegt sich es dann in der Realität?
Ja, die ETFs gibt es tatsächlich noch nicht so lange. Und so, dass wir jetzt sagen können, man macht so mit den ETFs so 5-6%. Im Moment gibt es natürlich auch wieder eine Phase, wo man auch in einem ETF eine negative Wertentwicklung haben kann, weil natürlich, wenn der DAX massiv abschmiert oder der Nasdaq, es kommt immer darauf an, nach welchem Index sich der ETF orientiert. Das ist ein Grund, Martin, warum wir im ersten Rating neben der Produktqualität auch die Fondsauswahl uns angeschaut haben. Wir haben festgestellt damals, dass die Kunden gerne investieren wollten, aber am Ende des Tages gar nicht so richtig die Möglichkeit hatten, weil die Fondsauswahl sehr beschränkt war. Es gab wenig Gesellschaften bei unserem ersten Rating, die überhaupt das Produkt angeboten haben. Das war für viele Gesellschaften kein attraktives Produkt oder ein Produkt, mit dem sie sich nicht beschäftigen wollten.
War ja auch klar, weil man musste ja, das könnte das Geld ja nicht selber verwalten, sondern musste jetzt eine Fondsgesellschaft durchleiten. Und das macht natürlich den Kapitalanlegern beim Versicherer nicht so viel Spaß.
Genau, und so dass wir dann eben geguckt haben, welche Fonds stehen überhaupt zur Anlage zur Verfügung und in welcher Qualität und vor allen Dingen auch, welche Art sind es? Also sind es reine Aktienfonds, sind es reine Rentenfonds, sind es international agierende Fonds oder Fonds, die nur in Europa anlegen? Also da gibt es ja eine Vielfalt und das haben wir damals untersucht. Dieses Rating haben wir heute nicht mehr, weil die Fondsauswahl wirklich sich so gut entwickelt hat. Es sind so viele Fonds zur Auswahl und auch unterschiedliche ETFs, hattest du gerade angesprochen, sodass der Anleger wirklich entsprechend seiner Neigung investieren kann.
Ja, das Rating, das war im Jahr
2001.
2001 schon. Und wichtig dabei war die Produktqualität und die Unternehmensqualität wurde die sich auch schon angeguckt dabei damals. Das ist ja heute auch ein wichtiger Aspekt unseres Ratings.
Ja, wir kommen ja damit auch zu dem dritten Punkt, also neben der Frage Schichten, wo man sich beschäftigen muss und der Frage der Kapitalanlageart, wie Katrin gerade erläutert hat, ist ja dann die dritte Frage, wenn ich jetzt weiß, es soll ein Produkt schon Schicht X mit folgendem Anlagekonzept sein, Y, ist jetzt die Frage, was soll das Produkt dann noch können? Denn das ist dann die dritte Ebene und mit der haben wir uns eben auch vor 25 Jahren schon sehr intensiv beschäftigt. Was kann man sich unter Produktqualität vorstellen? Das war tatsächlich vor 25 Jahren noch ein bisschen was anderes, weil wir können ja immer nur das bewerten, was es gibt tatsächlich an Produkten. Und dort waren verschiedene Bereiche in den Produkten noch ziemlich unterentwickelt. Zum Beispiel die Fähigkeit eines Produktes, sich dem eigenen Lebenslauf anzupassen. Das war da sehr viel starrer, als es heute möglich ist. Man könnte glatt meinen, unser Rating hätte ein bisschen motiviert dazu, dass die Produkte angepasst werden. Denn dieses Rating, das Altersvorsorge-Rating von uns, war über, ja, kann schon sagen, fast Jahrzehnte das einzige Rating, was es zu Altersvorsorgeprodukten gab. Und insofern kann man schon sagen, wenn da Veränderungen stattgefunden haben, dann haben wir anscheinend getrieben dazu, vor allem zunächst mal Transparenz zu schaffen. Das heißt, dass das, was auch tatsächlich für die Kunden relevant ist, auch in den Versicherungsbedingungen geregelt ist. Und nicht nur auf irgendwelchen Prospekten irgendwelche nette Aussagen stehen, sondern dass es auch wirklich hart geregelt ist. Also eine völlig andere Welt. Heute, wenn man sich das anschaut, sind die Regelungstiefe sehr groß. Und wir untersuchen im Rating verschiedene Bereiche, also deutlich mehr als zu der Zeit vor 25 Jahren.
Ja, wir haben ja einiges zu den Qualitätskriterien gehört. Da gibt es ja eine ganze Menge. Welche von denen sollte man denn besonders beachten?
Ich glaube, so ganz pauschal kann man das nicht sagen. Es gibt schon ein paar Blockbuster, also wo sich schon das Hinschauen lohnt. Und zufälligerweise untersuchen wir die natürlich auch im Rating. Aber nicht jedes Detail ist für jeden wichtig. Das hängt auch ein bisschen davon ab, welches Anlagekonzept man gewählt hat und in welcher Schicht man sich bewegt. Aber ich nehme mal Beispiele für typische Themen. Also ein Thema, was gar nicht mal auf der Produktseite jetzt eine Rolle spielt, ist das Unternehmen, was dahinter steht. Also wie steht das Unternehmen da? Und das untersuchen wir in allen Bereichen, egal welche Schicht das jetzt ist. Ist das ein Untersuchungsfaktor, der entsprechend auch höher gewichtet ist, wie das Unternehmen letztlich stabil, finanziell stabil aufgestellt ist? Und ein weiterer Bestandteil, den wir auch immer drin haben, ist die Ertragssituation. Und da sind wir jetzt schon eher ein Stückchen weit auf der Produktebene angekommen. Das heißt, neben der Frage finanzieller Stabilität des Unternehmens ist auch die Ertragssituation natürlich interessant, weil man guckt immer sehr schnell auf die Kostenseite, die ist nicht unwichtig, aber noch wichtiger ist, welche Erträge werden erwirtschaftet. Und die gehen entsprechend in die Bewertung der Produkte mit ein.
Wenn ich da gleich mal reingehen kann, Michael, aus unserer Historie heraus, gerade bei der Ertragssituation, bei der Überschusssituation, da haben wir eine ganz spannende Geschichte erlebt.
Hilf mir auf die Sprünge.
Ja, ich sage Stichwort gut geschrieben Überschüsse.
Okay, ja.
Was waren die
eigentlich nicht so sehr zum, Überschüsse? Genau, eigentlich nicht so sehr zum Lachen. Das war einer der Highlights unserer Rating-Historie. Und zwar gab es immer ein ungeschriebenes Gesetz, dass bereits gut geschriebene Überschüsse, also wenn der Versicherer in seinem Vermögen Überschüsse erzielt hat, dass die gut geschrieben wurden in den Verträgen. Und wenn die einmal gut geschrieben waren, dann gab es so einen Lock-in-Effekt. Das heißt, der Versicherer konnte da nicht mehr ran. Und das galt Jahre, Jahrzehnte als Festung und als sicherer Bestandteil der Lebensversicherung. Und dann haben wir in einem Jahr plötzlich entdeckt, dass auch große Versicherer mit einem Mal ihre Bedingungen geändert hatten. Da stand jetzt drin, dass man auch gut geschriebene Überschüsse verwenden könne, um Garantien zu unterfüttern. Mhm. Das hat natürlich mit dem fallenden Zins zu tun und damit, dass es jetzt schwieriger wurde, die höheren Zinsen der Vergangenheit noch einzulösen. Aber man wollte dieses Prinzip durchbrechen. Wir fanden das keinen guten Ansatz und wurden bestätigt, denn wir hatten das noch vor der BaFin entdeckt. Und als die BaFin dahinter gekommen ist, wahrscheinlich auch dadurch, dass wir es thematisiert hatten, hat die strikt gesagt, geht nicht. Also genau auch unsere Auffassung vertreten. Also hatten wir sicherlich mitgeholfen, einen ehernen Grundsatz der Lebensversicherung weiter aufrechtzuerhalten. Einmal gut geschrieben, immer gut geschrieben.
Also der Grundsatz gilt auch heute noch. Von daher konnten wir da Tradition bewahren.
Ja, wenn wir bei dem Thema Garantien waren wir ja gerade auch. Und das ist ein weiterer Bestandteil, der sicherlich immer interessant ist. Sofern man jetzt nicht auf reine Fondsgebunde geht, wollte ich gerade sagen, aber selbst da spielt ja Garantie auch noch eine Rolle, nämlich in Bezug auf den sogenannten Rentenfaktor. Aber gehen wir mal der Reihe nach durch. Also wie sind die Garantien ausgeprägt? Wie hart sind die auch definiert? Das untersuchen wir natürlich ebenfalls im Rating. Und das ist für alle die interessant, die eben sagen, Garantien haben eine gewisse Bedeutung. Mhm. Selbst in der fondsgebundenen Versicherung gibt es Garantien, nämlich dass das Kapital, was dort sich in den Fonds angesammelt hat, zum Rentenbeginn mit einem Umrechnungsfaktor in eine Rente umgerechnet werden kann, wenn man sich das Kapital eben nicht auszahlen lässt. Und dieser Faktor ist auch ein Klassiker geworden unserer Altersvorsorge-Rating-Historie, weil es war der erste Punkt, der wirklich für großes Interesse gesorgt hatte. Dass wir aufgedeckt haben, dass diese Rentenfaktoren eben sehr unterschiedlich ausgestaltet sein können. Das ging damals vor 25 Jahren von, da stand zwar ein Faktor drin, aber der war gar nicht garantiert. Und dann eben über den Weg, dass es auch bedingte Garantien gab, also dass sie nur unter bestimmten Voraussetzungen garantiert war, dieser Faktor. Dann gab es Treuhänderklauseln, dass ein Treuhänder, ein unabhängiger Treuhänder feststellen konnte, ob jetzt ein Anpassungsbedarf gegeben ist, wobei die Nähe der Treuhänder zu den Versicherern ja bekanntermaßen recht nah ist. Und dann gab es die echten harten Garantien. Also wir haben das in harte, weiche, bedingte Garantien unterteilt. Und natürlich die Top-Note gab es nur, wenn man eben diesen hart garantierten Rentenfaktor hatte. Und das ist auch heute noch ein Thema, wo es nicht mehr so krasse Unterschiede gibt, weil eine Mindestgarantie heute gegeben sein muss, sonst ist es keine Lebensversicherung mehr oder Rentenversicherung. Aber dennoch gibt es auch weiterhin Unterschiede in dem Segment.
Ja, man sieht schon, Martin, wenn du dir das mal anhörst, was wir so im Rating untersuchen, es gab eine große Entwicklung. Also beim Rentenfaktor hat Michael gerade erläutert, wir hatten erst einen Richtwert, also wie viel Rente könnte denn rauskommen.
Mhm. Von welchem Zeitraum reden wir da?
Wir reden über die 25 Jahre. Und wenn wir jetzt die letzten Jahre uns anschauen, auch gerade weil eben die Rechnungsgrundlagen sich ändern durch jetzt wieder steigenden Rechnungszins, aber früher auch fallenden Rechnungszins. Und die Versicherer wollten eben auch den Versicherungsnehmer motivieren, im Produkt zu bleiben, dass man dann eben auch gesagt hat, es gibt eine sogenannte Günstigerprüfung im Rentenfaktor. Das heißt, es gibt den garantierten Rentenfaktor, es gibt den Rentenfaktor zum Rentenbeginn. Und je nachdem, welcher von den beiden halt der höhere ist, der wird dann genutzt, um die Verrentung einzuführen. Also da hat sich doch einiges getan, sodass man auch auf die Gegebenheiten der Zeit eingehen kann im Produkt.
Ja, wenn man, du sagst gerade, wir reden über einen Zeitraum von 25 Jahren, das ist ja eine ganze Menge. Gibt es denn da Highlights, besondere, an die ihr euch erinnert?
Ja.
Ja, ich glaube, da kriegen wir ein paar zusammen.
Ja?
Ja, vielleicht fangen wir mal mit einer Sidestep an, das gar nicht mit dem Rating direkt zu tun hatte. Aber wir haben ja schon über Riester gesprochen, das Jahr 2002. Und das war damals eine völlig neue Produktart mit auch erstmals, dass praktisch da eine nicht nur Zulagen gab, sondern dass auch eine Zertifizierungsstelle eingerichtet wurde. Und dennoch war das so kompliziert und so komplex gebaut, dass es tatsächlich schwer war, auch für Fachleute sich da reinzudrehen. Und wir hatten damals die Idee, dass wir etwas online stellen, und zwar das Riester-Forum haben wir das genannt.
Mhm, Das war eine Webseite?
Das war eine Webseite, auf der man alle Informationen rund um Riester-Verträge eben recherchieren konnte. Also die ganzen Grundlagen, die dahinter stehen, was für Zulagen es gibt, in welcher Konstellation es die gibt. Da gab es einen Rechner, einen Zulagenrechner, wo man es errechnen konnte, welche Zulagen stehen mir denn als Verbraucher überhaupt zu, wenn ich so einen Vertrag abschließe, was ja von der familiären Situation auch abhängig ist. Und dann natürlich die spannende Frage, welches Produkt passt vielleicht überhaupt zu mir? Und da gab es auch bei zertifizierten Produkten noch hinreichend Unterschiede. Wir haben ja auch bis heute ein Riester-Rating draußen am Markt. Und da haben wir die Möglichkeit geboten, dass man anhand von bestimmten Präferenzen, die man vorgeben konnte, eben filtern konnte, welcher Anbieter hat da vielleicht passende Produkte. Und ja, das war so spannend immerhin. Und warum das erwähnenswert ist, das war ein erster technischer Schritt, den wir gemacht haben und an der Richtung Verbraucher auch ging. Und wir haben dann mal ausgewertet, wer geht eigentlich auf diese Seite drauf? Denn die hatte richtig viel Traffic. Die ist auch von Medien, Wirtschaftsmedien erwähnt worden, wie Wirtschaftswoche beispielsweise, Handelsblatt und andere, die haben da drauf verwiesen. Und dann haben wir mal ausgewertet, wer ist denn da so drauf gewesen? Und das kann man ja anhand der IP-Adressen machen und haben dann festgestellt, dass auch aus den Bundesministerien noch recht viele Besucher da waren. Das heißt, auch anscheinend in Berlin war nicht so ganz klar, wo man das konzipiert hatte, wie das eigentlich funktioniert. Also da haben wohl viele recherchiert. Und wir hatten auch ergänzend, das war für uns auch ein Highlight, von dem versicherungskritischen Bund der Versicherten einen Hinweis nach dem Motto, naja, Riester, wenn man den Versichern machen will, aber wenn man sich informieren will, dann beim Riester-Forum. Das heißt, das hatten wir, also nochmal so einen Ritterschlag aus Richtung Verbraucherschutz.
Ja, großes Lob auch.
Na, die Verbraucher waren ganz begeistert und auch die Presse vom Riester-Forum, aber von unserem Riester-Rating waren nicht so viele begeistert.
Waren da besonders die Versicherer nicht begeistert, oder?
Ja, also es war das erste Mal, dass Versicherer dann auf uns zugekommen sind und gesagt haben, Das Rating braucht es nicht. Das Produkt ist zertifiziert. Damit hat es ja den Stempel und das Rating ist hier nicht relevant und wir sollen doch bitte das Rating einstellen.
Wenn ich da kurz fragen darf, was hat denn diese Zertifizierung beinhaltet sozusagen? War das ein absolutes Mindestmaß an Leistung oder?
Nein, die Riester-Verordnung, also das Gesetz, hat ja nur geregelt, wie das Produkt zu bauen ist, also die Konstruktion als solches. Also zum Beispiel, dass eine Beitragsgarantie gegeben sein muss. Oder dass eine Verrentung nur erfolgen darf, dass keine Kapitalauszahlung erfolgen darf.
Zumindest nicht vollständig, 30% ging ja.
Ja, und also im Prinzip nur einen groben Rahmen hat das Gesetz vorgegeben. Und dieser grobe Rahmen, der wurde halt zertifiziert, ob der eingehalten wird. Und die Zertifizierung hatte eigentlich nur den Sinn zu gucken, ist die steuerliche Förderung für dieses Produkt machbar.
Ah, okay. Das hat also gar nichts qualitativ ausgesagt über das Produkt, oder?
Nein, also nicht über die Ausführung der einzelnen Punkte, wie die dann gelebt werden, nicht.
Genau, also wie immer lassen solche Regelungen und Gesetze Auslegungsspielräume oder Gestaltungsspielräume. Und dafür sind wir ja da, die dann auszuleuchten. Was zum Beispiel natürlich gar nicht da geregelt war, waren verschiedene Formen von Flexibilitäten. Mhm. Also man hat ja nicht mehr heute Lebensläufe, wie sie vielleicht mal vor 20, 30 Jahren waren, dass man sagt, ich mache eine Ausbildung, ergreife einen Beruf und da bleibe ich auch. Und heute ist es deutlich wechselhafter geworden. Und das kann ja auch dazu führen, dass ich vielleicht mal eine Zeit lang gar nicht arbeite. Und an solche Gegebenheiten sollte sich ein Altersvorsorgevertrag anpassen können, damit er halt mit dem Leben funktioniert und dann es nicht ansonsten zu Störungen im Vertragsverlauf kommt. Und das sind zum Beispiel alles Themen, die natürlich in der Zertifizierung nicht geprüft werden. Und die untersuchen wir bei Riester-Verträgen genauso wie bei Basisrenten oder bei Privatrenten der dritten Schicht. Ist das ganze Flexibilitätsthema ein wichtiger Faktor, weil er eben halt diesen lebensbegleitenden Aspekt auch berücksichtigt.
Und die Versicherer waren also nicht begeistert darüber, dass diese Aspekte jetzt auch geprüft wurden von uns?
Ja, nicht speziell, was die Flexibilität angeht, sondern dass man sagte, warum müssen wir uns jetzt schon wieder mit einem Rating rumschlagen? Noch einer Unterschiede aufzeigt. Reicht es nicht, wenn wir schon eine Zertifizierungsstelle haben. Aber da wir ja nicht im Auftrag arbeiten, fragen wir natürlich auch nicht, ob wir bewerten dürfen oder nicht.
Ja, das Thema Flexibilität, das zieht sich durch alle Ratings durch im Altersvorsorgebereich. Und das hat auch den Grund, dass es früher gar keine Flexibilität gab. Und das ist natürlich ärgerlich, wenn man einen Vertrag schon länger angespart hat und dann aus bestimmten Gründen vielleicht eine Beitragsfreistellung für einen bestimmten Zeitraum mal machen möchte. Also, und wir haben dann untersucht oder wir untersuchen heute noch im Rating, wie lange es können solche Beitragsfreistellungszeiten sein. Also habe ich mal kurzfristig oder eben längerfristige Zahlungsschwierigkeiten oder möchte einfach aussetzen. Das kann ja sein Elternzeit, wo man halt nicht so viel Geld vielleicht zur Verfügung hat. Oder das kann auch sein, dass mal junge Menschen mit der Altersvorsorge angefangen haben, dann ins Ausland gehen, Sabbatical machen und sagen, für diese Zeit möchte ich erstmal meine Beiträge in die Altersvorsorge nicht weiterzahlen, aber ich möchte diesen Vertrag behalten und dann auch weiter besparen. Das ist ja immer so das Thema Anfangskosten im Vertrag, die sind recht hoch, aber wenn der Vertrag dann schon länger läuft, dann nivelliert sich das ja wieder. Und deshalb sind diese Punkte im Rating auch immer weiter ausgebaut worden und wurden immer differenzierter, auch je nachdem, was im Markt gegeben worden ist.
Und was natürlich grundsätzlich nicht so ganz beliebt ist auf der Anbieterversichererseite, ist, dass wir eben das Kleingedruckte lesen. Und das ist ja nach wie vor nicht üblich, aber wir haben ja dieses Hobby uns jetzt 30 Jahre erhalten und im Bereich der Altersvorsorgeverträge 25 Jahre erhalten. Und da kann man vieles dann feststellen, wenn man das liest und eben nicht nur auf Prospekte guckt oder die Aussagen direkt vom Versicherer sich holt. Und wir haben generell in solchen Prozessen eben so eine Art Hase-Igel-Spiel immer festgestellt. Das heißt, die Versicherer schauen sich ganz genau an, was muss man denn regeln, damit man ein gutes Rating bekommt. Und dann können auch mal interessante Regelungen auftauchen, denn der Versuch ist natürlich manchmal da. Die Versuchung verstehe ich auch, dass man vielleicht ein gutes Rating bekommt, ohne dass man jetzt vielleicht doch alle Leistungsmerkmale unbedingt bringen muss. Und das haben wir in allen Bereichen, wo wir Ratings haben, aber vielleicht mal hier ein Highlight aus den 25 Jahren. Wir haben schon über das Thema Switch und Shift gesprochen. Das heißt also, dass man zwischen bei der fondsgebundenen Versicherung aufteilen kann, die Beiträge auf verschiedene Fonds oder wechseln kann, beispielsweise oder das Guthaben wechseln kann in andere Fonds. Solche Flexibilitäten, die es ursprünglich gar nicht gab, heute eben Standard sind, sicherlich auch ein bisschen durchs Rating motiviert. Und dann haben wir auch Regelungen gefunden, dass also ein Versicherer sehr ausführliche Regelungen und sehr präzise zu Switch und Shift aufgeführt hatte. Und wir haben aber parallel, da wir immer das gesamte Konstrukt prüfen, festgestellt, dass er nur einen Fonds im Angebot hat.
Naja, man kann ja zwischen einem Fonds auch wechseln. Rein, raus, rein, raus. Also.
Ja, also das war sicherlich zum Schmunzeln, aber immerhin ein ernsthafter Versuch, dann bei Switch und Shift gute Punkte zu kriegen, ohne dass man die eh einlösen müsste. Also, so viel zum Thema, glaube ich, die zu den Highlights, die wir auch in den Jahren erlebt haben. Wir könnten uns sicherlich noch mehr erzählen, aber wir wollten ja eigentlich auf die Frage eingehen.
Was ist zu tun? Was soll gemacht werden? Was sollte ich tun? Was
ist letztlich zu tun? Ja, in der Tat geht es ja darum, wir haben es gesagt, Altersvorsorge ist ein wichtiger Faktor. Private Altersvorsorge wird wichtiger noch, gerade für junge Generationen. Wir haben den etwas mühseligen Weg beschrieben, dass man zunächst mal über die verschiedenen steuerlichen Konstruktionen und Förderkonstruktionen prüfen muss, was passt zu einem, also diese Schicht 1, 2, 3 durchzugehen. Danach eben in diese Abwägung, welche Garantien und Sicherheiten auf der anderen Seite eben Renditechancen möchte ich haben, gehe ich hin, komplett ins fondsgebundene Konzept, um möglichst viel Rendite zu kriegen, oder möchte ich doch mehr Sicherheiten drin haben, wie zum Beispiel einen Beitragserhalt, eine Beitragsgarantie, dann muss ich das mixen. Also da muss man seinen richtigen Weg finden zwischen Rendite und Sicherheit. Und dann eben auch nochmal schauen, passt der Vertrag zu meinen Vorstellungen? Da haben wir gerade auch Beispiele genannt aus dem Rating heraus auf der Produktebene, dass es Flexibilitäten gibt, dass es Garantien gibt, dass es unterschiedliche Erträge gibt bei den und unterschiedliche Unternehmen mit unterschiedlicher Sicherheitsausstattung. Und da hilft sicherlich bei diesem Punkt ein Blick auf unser Rating, weil die gut getesteten Produkte haben natürlich alle Flexibilitäten, die man braucht.
Ja, zum Schluss kann man eigentlich nur sagen, was ist zu tun? Machen. Also man muss es tun. Und wenn man es getan hat, dann muss man auf jeden Fall durchhalten. Weil nichts ist ärgerlicher, als einen Vertrag nicht durchzuhalten und im Alter dann doch nicht keine Rente zur Verfügung zu haben.
Ja, vielen Dank. Es war ein sehr informatives Gespräch. Dankeschön, Katrin. Dankeschön, Michael.
Ja, vielen Dank, Martin.
Danke, Martin.
Hast du schon eine Altersvorsorge?
Ich habe mich frühzeitig darum gekümmert, schon in ganz jungen Jahren.
Ja, das schauen wir uns jetzt nochmal genauer an.
Da gucken wir nochmal gemeinsam drüber. Ciao.
Wenn Sie zukünftig keine Folge mehr verpassen wollen, können Sie diesen Podcast kostenlos abonnieren. Sie finden uns auf den großen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music oder Audible und bei Podigee als RSS-Feed. Wir freuen uns auch sehr, wenn Sie dort eine gute Bewertung oder Anregung für unseren Podcast abgeben. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung. Ich wünsche Ihnen allzeit gutes Gelingen. Bleiben Sie kritisch, aber positiv. Ihr Michael Franke.